Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich Lebensmittelkontrolleur heißt es, Lebensmittelkontrolleure überprüfen die Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften in Betrieben, die Nahrungs- oder Genussmittel herstellen oder anbieten, wie zum Beispiel im Einzelhandel, in Lagerhäusern, in Supermärkten, auf Märkten, in Kantinen oder in Gaststätten. Bei Verstößen gegen gesetzliche Verordnungen können Sie Beschlagnahmungen durchführen, Organstrafverfügungen einleiten oder Anzeige erstatten. Lebensmittelkontrolleure untersuchen Nahrungsmittel zum Beispiel auf Parasiten oder bakterielle Erreger und kontrollieren, ob bei eingefrorenem Fleisch und Fleischerzeugnissen das Einfrierdatum angegeben ist. Sie entnehmen Lebensmittelproben, die Sie entweder vor Ort testen oder an Lebensmitteluntersuchungsanstalten übermitteln. Zudem überprüfen Sie die Verpackungsmaterialien und kontrollieren die Qualität von Bio-Lebensmitteln. Weiters überprüfen Lebensmittelkontrolleure, ob die Produkte die vorgeschriebenen Hinweise über Allergene enthalten und ob das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist. Zudem informieren und beraten Sie die Mitarbeiter der verschiedenen Betriebe sowie Händler, Produzenten und Gastwirte über die gesetzlichen Bestimmungen mit dem Ziel, möglichen Gesundheitsschäden vorzubeugen. Typische Tätigkeiten sind zum Beispiel bauliche und gerätespezifische Anforderungen kontrollieren und bewerten, hygienische Bedingungen des Betriebs begutachten, Lagerungsvorschriften und Bedingungen kontrollieren, Untersuchungsergebnisse dokumentieren, Geruchs- und Geschmackstests durchführen, Arbeitsabläufe überprüfen, Lebensmittelproben auswerten. Dieser Bericht zeigt uns, welche Aufgaben ein Lebensmittelkontrolleur hat. Und es ist wichtig, dass er sie adäquat ausführt, um zu schauen, welche Produkte in Ordnung sind und welche eine hohe Lebensgefahr aufweisen. Denn wenn er es nicht tut, so kann es fatale Konsequenzen haben. Und so verhält es sich auch mit unserem Herrn Jesus Christus, um den es heute hier geht, der die Gemeinden im Blick hat. Doch bevor wir in den Predigtext einsteigen, besprechen wir die letzten Ereignisse, die wir im Fokus gehabt haben. Das letzte Mal ist gesagt worden, wir haben die Kanzelrede in zwei Abschnitten aufgeteilt. Und das letzte Mal haben wir die Verse 9 bis 11 behandelt, wo Johannes um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen in Haft eingesperrt worden ist und den Auftrag erhalten hat, dass die Offenbarung an die sieben Gemeinden, welche als repräsentative Versammlungen für alle Zeiten angesehen werden, weiterzugeben. Und dabei hatte er die Stimme des verherrlichten Christus gehört. Die Verse 12 bis 16 setzen an diesem Geschehen an. Aufgrund der Struktur halber, lasst uns die Verse 9 bis 16 heranziehen, wo es heißt: Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in einem Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Vers 12 beginnt damit, dass Johannes sich umgewandt hat, da er sich nach der Stimme sehen wollte, die mit ihm geredet hat. Hier wird im Griechischen das Imperfekt wiedergegeben, was heißt, dass es kein einmaliges Vernehmen der Stimme war, sondern dass es zu einer Konversation gekommen ist. Die Stimme in dem vorhergehenden Vers hat sich ja mit dem A und das O und dem ersten und dem letzten identifiziert. Also die gleiche Bezeichnung wurde aufgegriffen, die in Vers 8 aufkommt, wo der Herr im Griechischen mit Gott, Theos, betont, was die absolute Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus unterstreicht, der in Vers 10 mit dem griechischen Wort Kurios wiedergegeben wird. Bevor wir näher auf diese Stimme eingehen, ist es frappierend, dass Johannes hinter ihm den Ruf vernimmt. Warum ist denn der Herr Jesus Christus nicht direkt vor ihm entgegengetreten? Denn es war schließlich Gott, der Johannes im Geist versetzt hat. Das wäre es überhaupt keine Schwierigkeit gewesen, auf Johannes konkret zuzugehen. Aber stattdessen wird es so praktiziert. Und der Herr hat doch akkurat gewusst, was er vollzogen hat, sodass man ihm nichts vorwerfen kann. Also was ist hier eigentlich los? Um die Szene besser verstehen zu können, müssen wir im Blick haben, dass Johannes sich in einem außergewöhnlichen Zustand befunden hat. Das heißt, dass er unter göttlichem Einfluss gestanden ist, die ihn überhaupt in diese Lage befähigt hat. Und das erste, was er vernimmt, sind die Worte Christi. Das hat damit zu tun, dass dieser erhabene Christophanie dem Johannes allmählich dämmern muss, damit er nicht sofort tödlich überfällt wird, wie er in der Tat von ihr wie tot hingelegt wurde, was sich im weiteren Verlauf noch zeigen wird. Doch wir sehen auch hier eine Parallele zu der Begegnung Gottes mit Mose, der ihm generell dezent begegnet ist und ihn nicht auf Anhieb geflasht hat. Führen wir uns doch die Erscheinung einmal vor, die in 2. Mose Kapitel 3, Vers 4 geschrieben steht. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Man beachte, dass auch hier Gott ihm schon zuruft, damit er sich auf diese Begegnung einstellen kann, und führt ihn graduell auf diese Art und Weise hin. Bedenken wir auch, dass Johannes hier den verherrlichten Christus vor sich hat, von dem er noch nichts ahnt. Im Gegensatz dazu erlebt Moses eine große Erscheinung, die sich nicht in diesem Ausmaß wie in unserem Kasus offenbart hat. Nun ist Johannes interessiert daran herauszufinden, wer mit ihm gesprochen hat. Und an dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit betont, dass Gläubige nicht auf Visionen aus sein sollten. Denn in Johannes Kapitel 10, Vers 27 steht geschrieben: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Christen hören Gottes Stimme, dass sie den Heiligen Geist besitzen, sodass sie nicht auf akustische Signale angewiesen sind, wie die Lautsprecher bei einem Kopfhörer. Aber in dieser Vision, in der sich Johannes begeben hat, kommt ihm Christus in seiner überaus eklatanten Präsenz entgegen. Und an dieser Stelle muss man gestehen, dass die meisten von uns noch niemand den Herrn Jesus Christus in dieser immensen Erscheinung gesehen haben. Es ist ja auch hier kein kleiner Ton, den er zu hören bekommt, sondern in Vers 10 wird uns berichtet, dass es eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune war. Als der Herr noch auf dieser Erde umhergegangen ist, da konnten die Menschen mit ihm eine normale Diskussion führen. Wie wenn zwei Menschen in einem Kaffeehaus sind und über ein bestimmtes Thema quatschen. Doch jetzt erlebt Johannes den Christus in einer ganz anderen Dimension, die ihm bisweilen unbekannt geblieben ist. Nicht, dass es uns entgeht, denn es gibt Menschen, die Christus zu Lebzeiten in seiner menschlichen Gestalt gesehen haben, aber nicht an ihn geglaubt haben, da der Glaube eine exklusive Entscheidung ist. Was bringt es dann, wenn man als Baby getauft wird, was sowieso als falsch einzustufen ist, oder eine Vision vom Herrn hat, aber nicht sein Vertrauen auf ihn setzt? So habe ich von zwei Personen erfahren, wo Christus ihnen im Traum erschienen ist, aber der wirklich lebendige Glaube, respektive der Glaube an das Evangelium, war mit einer absoluten Sicherheit nicht gegeben. Wir sehen also, worauf es im Leben wirklich ankommt und dürfen uns daher kein eigenes Konstrukt basteln. Was hat es jetzt aber damit auf sich, dass Johannes 7 goldene Leuchter gesehen hat? Vorweg können wir es schon hier betonen, wo die 7 goldenen Leuchter in Vers 20 als die 7 Gemeinden, die Gegenstand in Vers 11 sind, betitelt werden. Und wenn wir das noch im Kopf behalten haben, dann haben wir systematisch beschrieben, dass diese 7 Gemeinden repräsentative Versammlungen sind, welche die ganzen Gemeinden auf der Welt in den verschiedenen Zeitepochen widerspiegeln. Siehe dazu unsere Exegese in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Und wie wir noch sehen werden, enthalten diese 7 Gemeinden typische oder repräsentative Eigenschaften sowohl des Gehorsams als auch des Ungehorsams, die alle Gemeinden durch alle Zeitalter hindurch stets erinnern sollen. In Sacharja Kapitel 4, die Verse 2 bis 6, ist der Leuchter mit seinen 7 Lampen ein bildlicher Ausdruck dafür, dass ein Teil der Tempelgeräte mit dem gesamten Tempel in Verbindung steht, der im weiteren Sinne das treue Israel darstellt, so wie es in Sacharja Kapitel 4, die Verse 6 bis 9 zu finden ist. Und indem Johannes sich an der Sprache des Alten Testaments entlehnt, sehen wir die Kontinuität, die sich in der Gemeinde des Neuen Testaments fortsetzt. In der Stiftshütte und im Tempel stand der Leuchter mit seinen 7 Lampen im Heiligen vor der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, wo der Geist Gottes aktiv ist. Johannes sieht also 7 Leuchter, von denen jeder einer der 7 Gemeinden repräsentiert und alle zusammen die universelle Kirche darstellen. Und an dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit betont, dass für Johannes der Tempel der Endzeit die Gemeinde darstellt, wie der frühere Verweis auf Sacharja nahelegt. Und durch die Verwendung von Priestern und Königen, die in Vers 6 zur Geltung kommen, werden die Bezeichnungen für den Tempeldienst impliziert. Das heißt auch, dass im Lichte von den Versen 5 bis 6 der Tod Christi und seine Auferstehung den Grundstein für den neuen Tempel gelegt haben, der durch den Heiligen Geist gebaut wird. Und schauen wir auch, der Wechsel von einem Leuchter bei Sacharja zu 7 in der Offenbarung betont nicht nur, dass dieser Brief an die gesamte Gemeinde gerichtet ist, wo eine schwere Eskalation zu befürchten ist, sondern auch, dass alle heidnischen Nationen mit dem gläubigen Israel gemeint sind. Kommen wir nun zu Vers 13, denn hier wird uns beschrieben, dass Johannes mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen gleich, gesehen hat. Das ist eine Anspielung auf Daniel Kapitel 7, Vers 13, wo wir lesen: Ich schaute in den nächtlichen Schauungen und sieh, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschen glich. Hier geht es um den Herrn Jesus Christus selbst, der auch so in Johannes Kapitel 12, Vers 23 kundgetan wird. Jesus aber antwortet ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Man könnte das Adverb mitten übersehen, was nicht sein sollte, da es hier in Bezug auf den Christen eine zentrale Rolle hat. Bevor wir jenes auslegen, es fällt auf, dass der Herr mitten unter den 7 Leuchtern ist, aber nicht davor oder dahinter. Mit was hat das jetzt zu tun? Nun, das griechische Wort Mesos bezeichnet den mittleren oder zentralen Teil von etwas. Es kann sich auf einen physischen Ort beziehen, beispielsweise die Mitte eines Raumes oder Bereichs. Aber es kann auch metaphorisch verwendet werden, um das Zusammensein mit einer Gruppe oder einer Situation zu beschreiben, was in unserem Fall zutrifft. Denn es ist der Herr Jesus, der die zentrale Anwesenheit in den Gemeinden widerspiegeln soll. Er ist es, auf den der Fokus gelegt werden soll. Schauen wir weiter. Denn der Herr Jesus wird als bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, beschrieben. Der griechische Begriff Poderes bezeichnet ein Kleidungsstück, das bis zu den Füßen reicht. Im biblischen Kontext, aber auch in den antiken Kulturen, wurden lange Gewänder typischerweise von Personen mit hohem Status getragen, wie Priestern, Mitgliedern des Königshauses oder Personen in Autoritätskraft. Und das ist hier der Bezug, da die Akzentuierung auf das Wort lang im Gegensatz zu kurz ist. Das Gewand des Arbeiters war kürzer und endete etwa an den Knien oder auf Warnhöhe, um sowohl Materialkosten zu sparen, als auch damit sein Kleidungsstück nicht seine Arbeit behindert. Ein Adliger konnte sich jedoch längere Gewänder leisten und musste sich keine Sorgen machen, dass die zusätzliche Länge seine Arbeit behindert. In Hesekiel Kapitel 9, die Verse 2 bis 3 entnehmen wir jenes. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub. Des Weiteren ist er mit einem goldenen Gürtel um die Brust gegürtet. Was hat es jetzt mit dem goldenen Gürtel, der um die Brust gegürtet ist, auf sich? Im Neuen Testament bezeichnet Zone einen Gürtel. Es kann sich beispielsweise um einen Hüftgürtel oder wie in unserem Kasus einen Brustgurt handeln. Und der ist aus Gold. Denn das griechische Adjektiv Chrysos beschreibt Gegenstände, die aus Gold gefertigt oder mit Gold verziert sind. Man hat auch den Tempel Gottes mit Gold bearbeitet. Gold ist also verwendet worden, um heilige Gegenstände und Einrichtungsgegenstände zu überziehen und so die Heiligkeit und Majestät Gottes zu symbolisieren. Bedenken wir auch, dass die Platzierung des Gürtels und das Material, aus dem er gefertigt war, die Bedeutung der Person gezeigt haben. Im Gesamten vervollständigt es das Bild. Josephus Flavius meint, dass die levitischen Priester ihre Gürtel um die Brust getragen haben. Tatsache ist, dass im Alten Testament die Priester und auch königliche Personen mit Gold umgürtet waren, was wiederum die herausragende Stellung des Christus hier demonstriert. Und sowohl die Priester als auch die Könige mussten richterliche Funktionen aufweisen. Im 5. Mose Kapitel 17, Vers 9 wird es angegeben, wo die Priester dieses Amt tragen. Oder vielleicht können sich noch manche an die Geschichte in 1. Könige Kapitel 3 erinnern, als die zwei Huren zu Salomo gekommen sind und wo er als Richter eine außerordentliche Leistung vollbracht hat. Zusätzlich ist es interessant, dass Sir Matthew Hale, der als einer der größten Juristen gegolten hat, mit einem langen Gewand und mit einem Gürtel um die Brust ausgestattet war. Auch die prophetische Sprache Jesajas, der auf Eliakim, den Sohn Hilkias, vorausblickt, ist eine Sprache, die auch eine erhabene Würde vermittelt. Denn in Jesaja Kapitel 22, Vers 21 lesen wir: Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Und die einzige Referenz in der Heiligen Schrift, wo exakt der gleiche goldene Gürtel an derselben Stelle in Erscheinung tritt, ist in Offenbarung Kapitel 15, Vers 6. Und da werden die Engel herangezogen, welche eine richterliche Funktion mit Christus teilen. Das zeigt uns, dass die Kombination sowohl vom Gewand als auch vom Gold den erhabenen Status in ihrer Tätigkeit repräsentiert. Und in unserem engeren Kontext wird daher als jemand beschrieben, der souverän die Werke seiner Gemeinde kennt, der sie bewertet und dementsprechend belohnt. Das führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt. Der durchdringende Christus begegnet uns im Amt des Richters. Wir werden dann weiter sehen mit der Gemeinde, wo sich der Herr konkret mit ihnen auseinandersetzt. In den Kapiteln 2 bis 3. Doch wir können uns jetzt schon fragen, wie wir zurzeit positioniert sind. Für manche wird die Begegnung mit dem Richter einen wunderschönen Verlauf nehmen und für andere wird es ein entsetzliches Desaster werden. Nicht zu übersehen ist, dass der Herr hier nicht der Diener ist, der das Oberkleid ablegt, um seinen Jüngern wie ein niedriger Sklave zu dienen, so wie es in Johannes Kapitel 13, Vers 4 aufgelistet ist. Das Gegenteil ist der Fall. Sein Richtergewand muss ins Rampenlicht rücken, um genau das zu erfüllen, was in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 bedeutet wird. Und dort heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende deren sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Es ist hier sehr deutlich zu vernehmen, dass die Passage in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 von Christen spricht, wo Gott dort anfängt. Zieht man nun die Parallele mit unserer Stelle, so finden wir eine Konformität, was den Ernst der Sache unterstreicht. Aber bei den Ungläubigen wird es eine ganz andere Dimension besitzen, dass sie nicht an das Evangelium glauben. In diesem Fall wird Christus mit der Eisenbahn gnadenlos drüber fahren. Und eine Eisenbahn kann ordentlich Dampf haben, wenn sie einmal in Fahrt gekommen ist und zielorientiert nicht von ihrem Kurs abweicht. Ja, dieser Christus, der sich erniedrigt hat und sich Spott und Trübsal auf Erden angehäuft hat, wird mit Macht und Herrlichkeit auftreten und seinen Richterspruch brachial mit aller Härte kommen. Ich erinnere mich da an einen Fall in Mallorca, wo es zu mehreren Vergewaltigungen gekommen ist und man nicht dagegen konsequent vorgegangen ist, was selbstverständlich eine Einladung für weitere potenzielle Täter ist. Als schließlich wieder eine Vergewaltigung stattgefunden hat, wo mehrere junge Männer sich an einer Frau vergangen haben, da hat man einen Richter herbeigeholt, der den Fall beurteilen sollte. Und er galt als radikal, streng und schonungslos, wo es im Nachhinein zu einem gerechten Urteil gekommen ist und die jungen Kerle mit Weinen und Scham absolviert wurden. Verpassen wir das nicht. Diese Männer wurden für eine schändliche Vorgehensweise verurteilt. Und das war nur eine einzelne. Wie steht es daher mit dem Sünder? Befindet sich heute jemand unter uns, dann lass mich dich warnen, dass Gott deine Massaker, die du an Sünden begehst, mit der äußersten Entschlossenheit niedergestreckt werden, wenn Gott dich ins Feuer wirft und kein Interesse zeigen wird, dich jemals rauszuholen, dich jemals zu bemitleiden, dich dort zu lassen, um dein Angesicht auf ewig zu verbannen. Ich frage dich, wie willst du heute den Richter begegnen? Lauf nicht weg, sondern stell dich deiner Schuld. Denn Gnade ist bei ihm zu finden, der ein erstes Anliegen besitzt, Buße zu tun. Wir können hier noch Folgendes in Vers 13 aufgreifen, und zwar wird in unserer Stelle das Wort Brust, Mastoi im griechischen weiblichen Plural angegeben. Aber in Offenbarung Kapitel 15, Vers 6 wird es uns in der griechisch-männlichen Mehrzahl betont, was Täter bedeutet. Wir sehen also eine Differenzierung, und diese Unterscheidung greifen manchmal Leute auf, um den Herrn Jesus zu diffamieren, weil er so dargestellt wird. Doch dieser Einwand ist nicht berechtigt. Denn in 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 6 bis 7, ist jenes zu entnehmen. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Die Apostel beschreiben sich hier als eine liebende Mutter, was auch im Griechischen mit dem femininen Singular aufgezeigt wird. Und in unserem Fall kommt das Wort Mastoi im Zusammenhang mit der Gemeinde vor. Bei den Aposteln ist dasselbe zu konstatieren, aber die sich als eine ernährende Frau mit den Gläubigen präsentiert. Im Gegensatz dazu erscheint das Wort Stete mit den 7 Zornstrahlen. Also hier ist nichts von einer liebenden Mutter zu sehen, sondern von einer männlichen Brust, die bereit ist, den glühenden Zorn Gottes auszugießen. Nachdem wir das geklärt haben, heißt es in Vers 14, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Hier wird uns vorgeführt, dass sowohl sein Haupt als auch seine Haare weiß waren. Was die Signifikanz ist von Haaren und Haupt. Das griechische Wort Kephale bezeichnet in erster Linie das physische Oberhaupt eines Körpers. Es wird aber auch metaphorisch verwendet, um Führung, Autorität oder den Ursprung von etwas zu bezeichnen. Im Neuen Testament wird Kephale oft verwendet, um Christus als Oberhaupt der Kirche zu beschreiben und seine höchste Autorität und Führung zu verdeutlichen. Es erscheint auch in Diskussionen über eheliche Beziehungen, wo es die Rolle des Mannes als Oberhaupt der Frau bezeichnet und eine Struktur liebevoller Führung und Verantwortung betont. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3 steht geschrieben: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Was die Haare anbelangt, so meint das griechische Wort Trix ein einzelnes Haar oder allgemein Haare. Im Neuen Testament wird es oft metaphorisch verwendet, um die Genauigkeit und Detailliertheit von Gottes Wissen und Fürsorge sowie den Wert, den er dem Einzelnen beimisst, hervorzuheben. In der antiken griechischen und jüdischen Kultur hatten Haare eine bedeutende symbolische Bedeutung. Es konnte Stärke darstellen, wie in der Geschichte von Samson, oder Schönheit und Ruhm, wie in verschiedenen kulturellen Darstellungen zu sehen ist. Haare wurden auch mit Gelübden und religiösen Praktiken in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel den Nazirea-Gelübde, bei dem Menschen als Zeichen ihrer Hingabe an Gott und das Schneiden ihrer Haare verzichtet haben. Übersehen wir nicht die Zusammenstellung, denn sowohl Haare als auch das Haupt sind weiß, und zwar wie weiße Wolle, wie der Schnee selbst. Und weiß bezeichnet hier keine schlichte weiße Farbe, wie die Wand eine Mauer. Und es geht auch nicht um einen alten Mann, der ergraut ist von den Strapazen seiner meckernden Frau, oder einen Menschen, der einen Geist gesehen hat, wo die Haare zu Berge gestanden sind. Nein, es handelt sich hier um ein glänzendes und leuchtendes weißes Weiß, das die Sonne in ihrer Pracht übertrifft. Denn er ist in Herrlichkeit gekleidet. Jetzt müssen wir noch aufklären, dass die Farbe Weiß in dem Gefüge mit Haut und Haar einen relevanten Standpunkt machen möchte. Nicht, dass es uns entgeht, dass Johannes für das weiße Haupt und die weißen Haare gleich zwei Vergleiche bezieht, einmal Wolle und dann Schnee. Das scheint für manche ungewöhnlich zu sein, aber ist der Schrift überhaupt nicht fremd. Und Johannes verwendet diese beiden Begriffe, um etwas Besonderes zu offenbaren, wie er es aus Jesaja Kapitel 1, Vers 18 verstanden hat, wo wir lesen: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Zudem sehen wir wieder die Gemeinsamkeiten zwischen dem Buch Daniel und der Offenbarung, wo es in Daniel Kapitel 7, Vers 9 so beteuert wird: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbedachter setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Die Konstruktion aus Jesaja Kapitel 1, Vers 18 und Offenbarung Kapitel 1, Vers 14 und Daniel Kapitel 7, Vers 9 haben einen gemeinsamen Nenner, und das ist die Reinheit. Unser zweiter Anwendungspunkt lautet daher: Der durchdringende Christus wird seine Gerichtsurteile in einer reinen Form praktizieren. Der Herr Jesus ist definitiv die absolute Reinheit und in Bezug auf seine Richtersprüche. Die ganze Welt wird durch ihn gerichtet werden, da der Vater in Johannes Kapitel 5, Vers 22 betont, dass er dem Sohn alles Gericht übertragen hat. Wisst ihr, viele Menschen verurteilen manche aufgrund einer nicht harmonischen Sympathie. Wenn man eine Person nicht sympathisch findet, dann wird oft darüber gespottet oder es werden Sachen erwähnt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber nur weil man sich nicht versteht, darf man keine falschen Schlussfolgerungen ziehen, denn das wäre keine korrekte Vorgehensweise. Doch manche pfeifen darauf, dass sie nicht von ihrem Standpunkt abrücken möchten. Und in unserem Fall wird der Herr seine Gemeinde geradlinig beurteilen, ob sie jetzt ihm sympathisch ist oder nicht. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus, da er objektiv seine Worte spricht, da er sie nicht von seinen Emotionen beherrschen lässt, da er rational und gerecht das sagt, was jedem wirklich zusteht. Wie oft kommt es zum Beispiel vor, wo jemand nicht das ausspricht, was eigentlich geäußert werden muss, weil man jemanden Honig um den Mund schmieren möchte? Oder damit kein Stress entsteht und man lieber Sachen toleriert, wo man weiß, dass sie keine Ehrlichkeit besitzen. Allerdings ist Gott ganz anders, denn seine reinen Richtersprüche enthalten nicht einmal den geringsten Makel, wie bei einem T-Shirt oder Pullover, die in Massenproduktion hergestellt werden. Und mir ist es schon oft passiert, dass ich in einem Kleidungsstück etwas vorgefunden habe, was nicht adäquat gefertigt worden ist. Und man muss zugestehen, dass es keine Seltenheit ist. Oder betrachten wir die schmutzige Wäsche. Denn manchmal verhält es sich so, als würde man es nicht mehr reinwaschen können, wo zu speziellen Mitteln gegriffen wird. Und auch diese können nicht immer den Dreck beseitigen, den man sich wünscht. Aber die Begutachtungen des Herrn werden permanent fair sein. Immer rein, immer sauber, immer glänzend. Es wird weise beurteilt werden. Und das konsequent im Lichte der Wahrheit geschehen. Weiter heißt es in Vers 14, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Das sind brennende Fackeln, respektive der durchdringende Christus, der alles aufdeckt, da Feuer auch eine reinigende Komponente besitzt. Es ist kein Zufall, dass in Jeremia Kapitel 9, Vers 6 Gott sein Volk durch das Feuer des Gerichts schickt. Zudem kommt in Offenbarung Kapitel 2 derselbe Terminus nochmals vor mit dem Kennen der Werke. Der dritte Anwendungspunkt, den wir besprechen, ist, dem durchdringenden Christus bleibt nichts verborgen. Ihr Lieben, dem Herrn Jesus Christus wird rein gar nichts entgehen. Und es ist auch interessant, dass in Habakuk Kapitel 1, Vers 13 vom Gericht spricht, wo es so ausgedrückt wird. Deine Augen sind zu rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Für die einen ist es eine große Ermunterung und für die anderen ein furchtbarer Schrecken. Schauen wir. Wenn man sich nämlich die Nachrichten anhört, wie oft kommt es vor, dass falsche Urteile gefällt werden? Denn man hört immer wieder davon, dass Leute jahrelang unschuldig im Gefängnis waren, wenn man seine Arbeit nicht anständig gemacht hat oder zu Unrecht ein falsches Votum abgelegt hat, weil man aus der Konsequenz nicht bedacht hat, was eventuell hätte sein können. Manche kommen dann später raus und haben viel ihrer Zeit zu Unrecht verbracht. Das ist selbstverständlich eine traurige Situation, wenn sowas stattfindet. Doch Christus als durchdringender Richter kann niemals ein falsches Urteil bewerkstelligen, der alles durchblickt. Er kennt alles, er weiß alles, auch sieht er von fernen Ereignisse, die noch nicht eingetreten sind. Im Psalm 139, Vers 2 wird es prägnant betont, wenn es heißt, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Und auch die Eliten, welche die Schwachen ausbeuten und total auseinandernehmen und nicht verurteilt werden, dass sie bestimmte Privilegien haben, werden vom durchdringenden Christus nicht verschont bleiben. Sie werden heulen und schreien, wie wenn ein Gebäude mit einer rasanten Geschwindigkeit vor ihren Füßen knallt und in die Einzelteile zerschmettert. Christ oder nicht Christ, in der Gemeinde oder außerhalb der Versammlung, in der Gruppe oder ganz persönlich, in der Dunkelheit oder am Tag, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte wird dich wie ein Huhn rupfen, aber ehrlich gesagt ist das noch milder ausgedrückt. Jeden Winkel deines Herzens, jede Ecke deiner Seele wird er so intensiv beleuchten, dass nicht einmal das beste Mikroskop der Welt mithalten kann, was geschweige nicht einmal die Tiefen des Herzens zu erforschen vermag. Viele wissen, dass wenn man eine Sache auf den Grund gehen möchte, man bei Krankheiten ein Mikroskop benutzt. Und es kann tatsächlich vieles erläutern. Aber in dieser Welt gibt es kein einziges Werkzeug, das jedes unserer finsteren Absichten kennt. Aber in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 13 steht geschrieben, so wird das Wehr eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Genau diese sind es, die Augen des Herrn, die brennen. Sein Feuer offenbart das Werk eines jeden. Außerdem werden seine Füße in Vers 15 wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, gekennzeichnet. Die Füße mit dem schimmernden Erz sind eine Anspielung auf Hesekiel Kapitel 1, Vers 7, wo es so formuliert wird. Ihre Füße standen gerade und ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes. und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Man beachte, dass das hebräische Verb Natsatz in erster Linie die Vorstellung von Funkeln oder Leuchten vermittelt. Es beschreibt das Glänzen oder Strahlen eines Objekts, oft metaphorisch, um Reinheit, Brillanz oder wirkliche Präsenz auszudrücken. Was das Erz betrifft, so bezieht es sich hauptsächlich auf Bronze oder Kupfer, ein Metall, das für seine Stärke und Haltbarkeit bekannt ist. Wir haben also solche Füße vor uns liegen, als würden sie im Ofen glühen, als ob sie geschmolzen und geläutert wären, aber immer noch glühend heiß. Sie werden hier als extrem heiß dargestellt, das alles in Asche verwandeln kann. Die Läuterung im Ofen erklärt die Farbe, die sich vom Wort weiß ableitet. Die Hitze lässt Dinge im Ofen weiß werden, wodurch alle Unreinheiten verbrennen und das Metall entsprechend geformt werden kann. Darüber hinaus sind die Füße der Körperteil, der beim Gehen Unreinheit aufnimmt und daher gewaschen werden muss. Christi Füße werden jedoch als Instrumente des Gerichts dargestellt. In Christi Füßen liegt reines Gericht, keine Befleckung und absolute Vollkommenheit. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 18 kommt eine Phrase vor, wo das Läutern mit dem Feuer zur Geltung erscheint, dass Christen durch Gott gereinigt werden können. Unser vierter Anwendungspunkt, den wir ansprechen, lautet: Der durchdringende Christus steht schon bereit, allen Schmutz niederzustampfen. Es herrschen in vielen Gemeinden abscheuliche Sünden, die bereinigt werden müssen. Und viele sind bereits eingeschlafen, um sich einer Korrektur unterzuziehen. Dennoch, wer Gottes Wort hört, kann das Gericht Gottes, das sich auch in seinen Füßen widerspiegelt, also Christi Füßen, lebendig erfahren. Bist du vielleicht jemand, der einen anderen Mann oder eine andere Frau begehrt, während du im Gottesdienst sitzt? Gibst du eventuell Geld bei OnlyFans aus, während deine Frau nicht im Hause anwesend ist und du schon geschickte Ausreden anwendest, um dich recht zu fertigen? Was auch immer du anstellst, glaube nicht, dass du vor den glühend heißen Füßen des Christus bestehen kannst, das nicht einmal die geringste Verunreinigung ertragen kann. Sei dir daher bitte bewusst, wenn bei dir keine richtige Umkehr eingetreten ist, dass seine Füße dich ohne Gnade niedertreten werden. Geschwister im Herrn, liebe Zugeschaltete, wenn hier steht, dass seine Füße wie schimmerndes Erz ausschauen, als würden sie im Ofen glühen, bei Daniel und seinen drei Freunden sind die Leute, die sich im Bereich des Ofens aufgehalten haben, gestorben. Das war aber ein menschlicher Ofen, der schon eine immense Temperatur erreichen kann. Aber verglichen mit den Füßen des Herrn ist das eine ganz andere Dimension. Es ist daher kein Spaß. Ergänzend wird in Vers 15 aufgezeigt, dass seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser war. Auch hier sehen wir wieder die Parallele zu dem Alten Testament. Und wer das Buch der Offenbarung verstehen will, muss den alttestamentlichen Bezugsrahmen einbeziehen. Die Stimme, die Johannes hört, war keine normale Sprechweise, als er noch dem physischen Christus auf Erden begegnet ist, wo sie zusammen gegessen haben oder die Gleichnisse des Herrn vernommen haben. Wie muss er sich gefühlt haben bei so einer wuchtigen und mächtigen Klangfarbe, welche die Autorität des Souveräns nochmals Nachdruck verleiht? Der fünfte Anwendungspunkt wäre: Der durchdringende Christus hat ein autoritatives Verhalten. Christus wird in seiner herrlichen Pracht erscheinen. Und seine Stimme wird so phänomenal und eklatant sein, sodass er überall auf der Welt zu vernehmen sein wird. Alle Enden der Erde müssen diesen kraftvollen Klang wahrnehmen. Alle verlassenen Gebiete dieser Welt werden erzittern, wenn sie den Wort, den Donner seines Wortes hören. Alle Taubstummen, die weder hören noch reden können, werden gezwungen sein, ihn zu hören und zu reden. Und wenn zu dieser Zeit ein Blackout herrscht, so wie es in Spanien geschehen ist, der aber eine weltweite Spannweite hat, so wird er ohne Strom mit einer enormen Kraft durchbrochen werden, sodass Elektrizität in Maßen wieder fließt. Der gerade geschehene Blackout in Spanien war aber nicht weltweit. Die Viren und Bakterien dieses Globes werden vor Schrecken beim Auftreten seiner Rede in ihren Bestandteilen terminiert werden. In Bezug auf die Gemeinden hören schon viele nicht mehr auf Gottes Stimme. Sie haben schon vergessen, wie seine Worte überhaupt ertönen. Und wenn sie nicht umkehren, so werden sie aus ihrem schlafenden Zustand auferweckt werden und starr stehen. Dass es so fürchterlich sein wird, dass man sich am liebsten im Bunker einsperren möchte. Und auch das wird nicht funktionieren, dass sogar die Bunker es mitbekommen werden. Macht euch auf diesen Tag bereit. Was wir dann in Vers 17 sehen, ist, dass er als derjenige genannt wird, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hat, die in Vers 20 mit den 7 Engeln identifiziert werden. Im Psalm 139, Vers 10 wird diese rechte Hand als die Stärke Gottes angesehen, die nichts aus der Hand entgleiten kann. Schlagen wir auf. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Additional kommt aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass damit das Wort Gottes gemeint ist. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12 wird es nämlich so hervorgehoben, dass Gottes Wort schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, das durchdringt, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Mark. Sowohl Mark als auch Bein, sowohl Seele als auch Geist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Der 6. Anwendungspunkt bekräftigt, der durchdringende Christus richtet uns durch sein Wort. In unserem Kasus bezieht es sich auf die 7 Gemeinden. Und der Herr wird uns durch sein Wort richten. Ein Christ weiß, was das heißt. Wenn er sich in einem Lebenswandel aufhält, der nicht Gott wohlgefällig ist, man kann sich jetzt schon überprüfen, tut man das, beziehungsweise lebt man so, wie es Gott von seinen Dienern erwartet, oder ist da nur ein leeres Geschwätz vorhanden? Ein einfaches Beispiel im Matthäus-Evangelium, wo der Herr sagt, nicht jeder, der zu mir her sagt, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters tut. Und diese Sache darf man überhaupt nicht unterschätzen. Aber viele berücksichtigen nicht diesen Gegenstand, weil sie meinen, dass sie einmal wiedergeboren sind und ihnen nichts mehr widerfahren kann. Und wir werden noch ausführlich sehen, dass es exegetisch nicht haltbar ist, wenn wir uns spezifisch die Gemeinden betrachten. In Offenbarung Kapitel 19 werden die Heidenvölker durch Gottes Wort gerichtet. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich eine ganz schlimme Prognose, da viele von Gott nichts wissen wollen. Und dieser Zustand hat auch schon jetzt dazu geführt, dass ein massives Chaos in unserer Welt herrscht, was auch als ein Gericht zu bemerken ist. Und die meisten, welche diese Predigt heute hören, werden sich auch danach nicht bekehren, sondern mit dem schnellsten Zug und unaufhaltsam in die ewige Verdammnis fahren. Aber wenn jemand sich heute durch Gottes Wort angesprochen fühlt und erkennt, dass er von dem Herrn schuldig steht, dann steig aus diesem Höllenzug raus und übergebe dein Leben dem Herrn. Darüber hinaus hat das Angesicht des Christus wie die Sonne in ihrer Kraft geleuchtet. Das strahlende Antlitz des Herrn erinnert uns an seine Verklärung in Matthäus Kapitel 17, Vers 2 oder auch an den messianischen Sieger in Richter Kapitel 5, Vers 31. So müssen all deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber in Leben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Deswegen ist es ein vertrautes Bild Gottes im Alten Testament und erinnert uns nicht nur an Segen, sondern auch an Gericht, was die Sonne betrifft. Die Sonne, die Christus darstellt, kann sowohl brennen als auch segnen. Unser 7. und letzter Anwendungspunkt drückt aus, der durchdringende Christus ist die Sonne, bei der der Mensch aufgeht oder untergeht. Wenn man eine Umfrage starten würde, so würden wahrscheinlich die meisten Menschen eine aufgehende Sonne bevorzugen, wo man eventuell gemütlich am Strand liegt und die einprasselnde Wärme genießt. Auch wenn man in den Urlaub fährt, hoffen sehr viele Menschen darauf, dass sie ein gutes Wetter erwischen, damit man schöne Tage genießen kann. Und so ist das bei dem Herrn Jesus Christus, denn er möchte über dein Leben aufgehen, sodass du vom Schmutz der Welt ankommst und das Licht des Lebens empfängst. Er hat kein Interesse daran, dass du in Trauer, Kummer und Sorgen versenkst, sondern dass er zu deinem Licht des Lebens wird. Nur musst du zupacken und dich bewusst in dieses Licht begeben. Und man kann nicht die Vorteile von Licht konsumieren, wenn man nicht den Lichtschalter betätigt. Erst wenn man sich dazu entschließt, den richtigen Knopf zu drücken, also Gottes Wort aufzunehmen, dann kann in dir ein lebensentscheidender Prozess gestartet werden. Doch es gibt auch die andere Seite dieser Sonne des Christus. Sonne besitzt eine unvorstellbare Kraft, die auch den Untergang bedeuten kann, die du nicht ertragen kannst, wo du versuchst, von dieser unausstehlichen Gewalt zu flüchten. Dass du das Empfinden hast, je länger du dich gegenüber ihr aufhältst, desto schlimmer wird deine Situation. Verwandte von mir haben berichtet, dass aufgrund der unerträglichen Hitze sie Wasser auf den Boden ausgeschüttet haben, um einen erholsamen Schlaf erhaben zu können. Was glaubst du daher, wenn Christus mit seinem Angesicht vor dir erscheinen wird und du als Rebell vor ihm treten musst? Wenn du meinst, dass du seinen Blick standhaft halten kannst, dann täuschst du dich gewaltig. Denn du wirst unausweichlich schnell feststellen müssen, dass du eine Eimasse in seiner Gegenwart bist. Sei deswegen nicht naiv und blicke auf ihn im Glauben, bevor deine Tage gezählt sind. Das waren also die Verse 12 bis 16 und das nächste Mal geht es weiter. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.